Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sollen besser werden. Werkverträge sollen verboten werden. Und wir schauen uns mal genauer die Situation bei Westfleisch in Coesfeld an. Im thüringischen Erfurt haben sich Reiseunternehmer und Unternehmerinnen zu einer Demo versammelt unter dem Motto »Rettet die Reisebranche«. Und im sächsischen Pirna haben Gastronomen und Hoteliers noch mal etwas andere Sorgen. Sie appellieren an gewaltbereite Anti-Corona-Demonstranten, das Image der Stadt nicht zu beschädigen. All das Thema hier in den kommenden 20 Minuten bei Deutschland heute. Die Häufung von Corona-Infektionen unter Arbeitern in der Fleischindustrie hat es deutlich gemacht. Viele der Arbeiter und Arbeiterinnen aus Osteuropa arbeiten unter komplett unwürdigen Bedingungen. Sie sind in viel zu engen Unterkünften untergebracht, genießen wenig oder kaum Arbeitsschutz und bekommen dafür oft noch nicht mal den Mindestlohn. Die Bundesregierung will jetzt strengere Arbeitsschutzregeln für Angestellte in der Fleischindustrie beschließen. So sollen die umstrittenen Werkverträge verboten werden. Das bedeutet, dass Arbeiter nicht mehr über Subunternehmen angestellt werden können, sondern nur noch direkt beim Fleischereibetrieb angestellt werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagte heute Mittag dazu:
Die Fleischwirtschaft ist eine wichtige Branche für unser Land. Für ein Geschäftsmodell jedoch, das die Ausbeutung und die Ausbreitung von Pandemien von Menschen in Kauf nimmt, kann es in Deutschland keine Toleranz geben.
Soweit der Bundesarbeitsminister. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserem Reporter Manfred Götz sprechen können. Er hat sich nach dem Skandal im münsterländischen Coesfeld umgeschaut, wo es einen der Corona-Ausbrüche gegeben hat. Herr Götzke, zunächst mal die Frage an Sie. Was wird es denn bringen, wenn diese Werkverträge voraussichtlich ab kommendem Jahr nicht mehr erlaubt sind?
Erstmal wird damit aufhören, dass Westfleisch, Tönnies und Co. systematisch die Verantwortung dafür abgeben können, was in ihren Betrieben passiert und in den Unterkünften an irgendwelche mehr oder minder dubiose Subunternehmer. Und genau das ist ja bislang mit diesen Werkverträgen passiert. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Das System hat ja so funktioniert, ein Unternehmen wie Westfleisch oder Tönnies hat einen Auftrag an Subunternehmer gegeben für die Schlachtung von zum Beispiel 1 Million Schweine. Und der Subunternehmer hat dafür Rumänen eingestellt und zwar zu seinen Bedingungen arbeiten lassen und da wurde dann gerne mal getrickst oder die Arbeiter wurden auch noch mit Mieten abgezockt und der Unternehmer Westfleisch, Tönnies, die konnten dann sagen, ja, was da passiert, das wussten wir nicht, da tragen wir keine Verantwortung. Genau das wird jetzt aufhören. Also wenn jetzt was schief laufen sollte, dann haftet der Unternehmer selbst, dann haften die großen Unternehmen der Fleischindustrie. Die stehen jetzt total im Mittelpunkt, die stehen im Scheinwerferlicht und die werden sich das nicht leisten können. Also es dürfte schwieriger werden, da zu tricksen. Außerdem soll es ja auch mehr Kontrollen geben und die Strafen bei Verstößen, die werden verdoppelt auf 30.000 Euro. Also da gibt es durchaus die Chance, dass sich da jetzt was ändert.
Auf diese Missstände bei den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie wird ja schon länger aufmerksam gemacht, nicht erst seit der Corona-Krise. Herr Götzke, Sie waren vor Ort in Coesfeld zu der Zeit, als Westfleisch eine Zwangspause einlegen musste und haben mit rumänischen Arbeiterinnen und Arbeitern sprechen können. Was haben Sie da mitbekommen?
Also da wird überall getrickst, was die Auszahlung des Mindestlohnes 9,35 Euro angeht. Also zum Beispiel wurden Überstunden nicht gezahlt, haben mir die Arbeiter erzählt. Die haben 6 Tage die Woche 10 bis 12 Stunden da auf dem Schlachtband, am Schlachtband gestanden und 1200, 1300 Euro brutto bekommen. Also das ist definitiv nicht der Mindestlohn. Also da wurde irgendwo getrickst. Dann werden denen überall Summen abgezogen für absurde Dinge, also für die Arbeitsbekleidung, für die Handschuhe, für die Shorts, die sie da tragen müssen in den Fleischunternehmen. Dann wird nochmal abgezogen für die Fahrt zum Unternehmer, 5 Euro pro Woche oder solche Geschichten. Und dann wird halt die Miete auch nochmal abgezogen. Also die haben ja in unwürdigsten Unterkünften da gelebt oder leben dort immer noch und zahlen da 220 Euro, haben sie mir erzählt, und zwar nicht für ein Zimmer, sondern für ein Zimmer, das sie sich mit einer oder sogar zwei Personen teilen. Also da fällt eine Zimmermiete in einem heruntergekommenen Haus von bis zu 660 Euro an bei dem Subunternehmer, mit dem, ich da berichtet habe. Und das sind halt die Zustände, die sie da haben. Also eine Frau hat von moderner Sklaverei gesprochen und sie hätte sich nicht vorstellen können, sagte sie mir, dass solche Zustände in Deutschland möglich wären. Und die wollte jetzt auch wieder zurück nach Rumänien, weil sie das einfach nicht ausgehalten hat, diese Art von Arbeit.
Man muss dazu sagen, Sie können Rumänisch sprechen. Und Sie haben mir schon das Stichwort gegeben. Also bei den Rumänen und Rumäninnen gab es durchaus auch ein Bewusstsein dafür, dass das keine guten Arbeitsbedingungen sind, dass das keine normalen Arbeitsbedingungen in Deutschland sein können?
Ganz genau. Also die eine Rumänin sagte mir, sie würde jetzt zurück nach Rumänien gehen, da würde sie etwas weniger verdienen, etwas weniger, muss man dazu sagen, und könnte unter normalen Arbeitsbedingungen auch in der gleichen Branche arbeiten. Also die waren wirklich sehr verwundert zum Teil, was hier in Deutschland abgeht. Und für die war das auch wirklich schwierig, diese Quarantäne zu erleben. Also es ist ja für einen selber, wenn man in einem normalen Haus, in einer Wohnung lebt, die man selber eingerichtet hat, schwierig, da 2 Wochen die ganze Zeit im Haus zu sein und in diesen Unterkünften, die wirklich... Ja, manche nennen das zu Recht Schrottimmobilien. Da dann 2 Wochen verbringen zu müssen, das war für die auch sehr, sehr unangenehm. Und die eine Rumänin sagte, sie hoffe, dass das jetzt bald vorbeigehe, diese Quarantäne. Sie würde sofort zurück nach Rumänien gehen.
Seit gestern hat Westfleisch den Betrieb wieder aufgenommen unter strengen Kontrollen nach einer einwöchigen Zwangspause. Haben Sie eigentlich bei Ihren Recherchen auch irgendeine Stellungnahme von der Arbeitgeberseite erhalten, also von Westfleisch oder von irgendeinem Subunternehmer?
Also Westfleisch habe ich erst angerufen, dann hieß es, ich möge doch bitte mailen. Da kam keine Antwort. Ich habe den Subunternehmer, einen der Subunternehmer angerufen, dessen Handynummer war irgendwo in einem Zeitungsartikel zu finden. Der ist auch sofort drangegangen und ich habe erst mal gefragt, wie er mit Corona umgehe. Hat dann nett erzählt, dass die jetzt alles möglich machten, damit die Arbeiter gut versorgt werden. Aber als ich dann halt gesagt habe, ihn angesprochen habe auf diese 220 Euro Miete für die Bewohner, da hat er dann sofort aufgelegt, weil er gemerkt hat, okay, ich habe offenbar mit den Leuten selber sprechen können. Das war ihm dann sehr unangenehm.
Dankeschön, Manfred Götzke. All seine Eindrücke von der Situation rumänischer und bulgarischer Arbeitnehmer hier in Deutschland können Sie am kommenden Samstag ausführlich hören, von 9 bis 10 Uhr in unserem Wochenendjournal. So langsam läuft das Tourismusgeschäft in Deutschland wieder an und auch die ersten Grenzöffnungen innerhalb Europas sind absehbar. Auch die Gaststätten und Hotels öffnen langsam wieder, nachdem sie wochenlang wegen des Corona-Shutdowns geschlossen bleiben mussten. Allerdings, die Umsatzeinbußen sind da, lassen sich auch kaum wieder aufholen. Im thüringischen Erfurt haben heute Reiseunternehmen aus ganz Deutschland auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. Viele Reisebüros, Reiseveranstalter und Busunternehmen stünden kurz vor dem Aus und hätten bereits Insolvenz angemeldet, sagen sie. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war bei der Demo der Reisebranche in Erfurt mit dabei. Herr Bernhard, vielleicht zunächst mal die Frage, wie ist diese Demo in Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln eigentlich abgelaufen?
Man muss sagen, sehr diszipliniert. Also die Abstände in der Aufstellung waren sehr deutlich erkennbar. Die Ordner waren alle mit Mundschutz unterwegs, viele der Teilnehmer auch. Die Busse waren ohnehin meist nur mit den Fahrern besetzt. Interessant ist aber auch die politische Hygiene. Es wird ja allgemein von Unterwanderungen, von Demonstrationen durch Rechtsextreme, Antisemiten, AfD und Aluhüten gewarnt. Dessen sei man sich sehr bewusst, sagte mir der Sprecher der Demonstration der Touristikbranche, Sebastian Enders.
Also ich denke, dass wir ganz klar jetzt da schon eine Kante gezeigt haben, dass wir mit solchen Leuten natürlich auch nicht über solche Themen reden. Wir haben auch ganz andere Vorstellungen, weil in erster Linie geht es natürlich um die Hilfe für uns. Vorkehrungen haben wir in dem Sinne getroffen, dass wir die natürlich hier nicht zu Wort kommen lassen und auch nicht hier auf dem Platz lassen werden.
Sehr interessant fand ich noch eine Beobachtung am Rand. Thomas Kemmerich, der Fraktionsvorsitzende der FDP, war ja vor 10 Tagen in Gera ohne Mundschutz und in zweifelhafter Gesellschaft unterwegs, hat dafür viel Ärger bekommen, politisch in ganz Deutschland. Er hatte heute seinen Mundschutz fast bis zu den Augen und ihm wurde auch gesagt, also Herr Kemmerich, Sie stehen ja politisch bei uns auf unserer Seite, aber schön auch, dass Sie da sind, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, dass es unsere Sache nützt, wenn Sie mit dabei sind.
Oha, und wer war sonst auf der Demo, beziehungsweise wie sieht so eine Demo der Reise- und Busbranche dann überhaupt aus?
Das waren zwei Teile, die dann zusammenfanden. 2 Dutzend Reisebusse standen erstmal am Landtag, um die politische Dimension klarzumachen. Und die Vertreter von Reisebüros aus fast allen Bundesländern, etwa 100, 150 Leute, standen schon auf dem Domplatz. Die Busse sind dann in langer Schlange durch die Stadt hupend gefahren. Und der Domplatz ist natürlich eine touristische Kulisse. Erfurt und Thüringen leben stärker als andere Bundesländer vom Tourismus. Da wollte man auch nochmal mit diesen Bildern auch darauf aufmerksam machen. Und dann gab es eben die Kundgebung auf dem Domplatz vor der großartigen Kulisse des Dombergs.
Was haben die Demonstranten gefordert?
Na, sie haben es ganz witzig in knappen Sätzen formuliert, in so einer Art Frage- und Antwortchor, und den würde ich ganz gerne hier mal einspielen.
Wer braucht jetzt Hilfe?
Wir!
Brauchen wir ungesicherte Gutscheine?
Nein!
Hilft uns der Gutschein?
Nein!
Wird unsere Arbeit derzeit bezahlt?
Nein!
Wollt ihr KfW-Kredite?
Nein!
Zahlt ihr brav eure Steuern in diesem Land?
Ja!
Brauchen wir sofort Geld?
Ja!
Danke!
Danke!
Also es geht am Ende um einen Rettungsfonds. Man argumentiert so, der ÖPNV bekäme Hilfe, TUI, der große Touristikkonzern, bekäme Milliardenhilfe, die Reisebranche selbst aber nichts, die Kunden am Arbeit hat. Also es gibt jetzt Stornierungen, es gibt Rückforderungen, viel zu tun, aber keine Einnahmen. Und man fordert 10 Milliarden einen Rettungsfonds für die Reisebranche, damit sie überleben kann. Und nächste Woche soll dann die nächste Demonstration in Berlin stattfinden, am Mittwoch.
Sind denn die Probleme von Reisebüros, Reiseunternehmern und Busunternehmen, die alle heute Mittag in Erfurt zugegen waren, sind das dieselben?
Na, man kann sagen, sie sind ähnlich, aber anders. Grundsätzlich sagen sie, wir sind ein Räderwerk, eins greift ins andere, der eine kann nicht ohne den anderen. Deshalb demonstrieren sie auch gemeinsam. Die Busunternehmer sitzen zu Hause, sie können nichts tun, sie haben auch noch keinen Ausblick. Umsatz null, aber hohe Kosten. Man sagt mir heute, ein Bus kostet um die 3.000 bis 6.000 Euro pro Monat, wenn er steht und noch nicht abgeschrieben ist. Jetzt wäre die Saison, wo man das Geld verdienen würde, auch für die toten Monate im Winter. Die Reisebüros dagegen haben sehr, sehr viel Arbeit. Sie müssen Stornierungen entgegennehmen, sie müssen Geld zurückzahlen. Auch Internetkäufer kommen nun in die Reisebüros und wollen plötzlich dort behandelt werden. Und man nimmt halt kein Geld ein.
Herr Bernhard, Sie als Einwohner des schönen, touristisch geprägten Thüringen, wie ist denn Ihr Eindruck? Wie stark ist die Reisebranche unter Druck?
Na, die Leute sind noch nicht verzweifelt, aber stark angespannt. Es sind ja schon 200 Büros und Veranstalter in ganz Deutschland in Insolvenz gegangen. Ein Busunternehmer sagte mir vorhin, er habe sein Unternehmen 20 Jahre lang aufgebaut, viel investiert. Jetzt wollte er so langsam die Ernte einfahren und steht mit Mitte 50 quasi vor dem Neuanfang. Und ich habe ihn gefragt, wie lange können Sie durchhalten? Da sagt er, naja, vielleicht bis Ende Juni.
Die Forderungen sind also deutlich artikuliert worden heute. Man fordert Sofortgeld, eine Art Rettungsschirm. Gibt es denn schon Reaktionen aus der Politik auf diese Forderungen?
Ja, ein Rettungsfonds ist noch nicht in Sicht, aber heute inzwischen kam immerhin neu aus der Bundesregierung, dass Gutscheine vom Reiseveranstalter künftig vom Staat abgesichert sind. Das heißt, Kunden gehen bei einer Insolvenz erstmal nicht leer aus. Die verpflichtende Gutscheinlösung wurde ja von der EU-Kommission gekippt. Nun werden die Gutscheine als Entschädigung für abgesagte Pauschalreisen bis zu 100% ihres Wertes vom Staat abgesichert. Das heißt, der Kunde behält einen Anspruch, auch wenn der Veranstalter insolvent geht. Das hilft dem Veranstalter natürlich nur bedingt, aber zumindest müssen Sie jetzt erstmal nicht zurückzahlen, es sei denn, der Kunde besteht darauf. Sie können mit den Gutscheinen erstmal möglicherweise eine Durststrecke überleben.
Die Reisebranche hat heute in Erfurt für Hilfen demonstriert. Live aus Erfurt war das unser Korrespondent Henry Bernhard. Im sächsischen Pirna plagen die Gastronomen und Hoteliers noch etwas andere Sorgen außer den Umsatzeinbrüchen durch den Corona-Shutdown. Pirna gehört nämlich zu den Schauplätzen von Anti-Corona-Demos, die sich in letzter Zeit in Deutschland etabliert haben. Am vergangenen Mittwoch, also vor einer Woche, eskalierte dort so eine Anti-Corona-Demo. Etwa 30 gewaltbereite Demonstranten griffen Polizeikräfte an und skandierten Parolen. Die Bilder gingen durch die Nachrichten. Viele Pirnaer Bürger und Gewerbetreibende sehen sich nun stigmatisiert und fürchten um ihre Existenz, weil der Tourismus in der Stadt eine große Rolle spielt. In großer Sorge um das Image ihrer Stadt haben sich mehr als 70 Unternehmer, Hoteliers und Gastronomen in einem offenen Brief an die selbsternannten Grundrechte-Spaziergänger gewandt, mit dem dringenden Appell, der Stadt nicht noch mehr zu schaden. Alexandra Gerlach berichtet.
Also uns schadet es vehement,
sagt Jens Weinhold, Inhaber eines Sportgeschäfts in der Altstadt von Pirna. Er war einer der ersten, die den offenen Brief an die gewaltbereiten Corona-Rebellen unterzeichnet haben. Wichtig sei, dass die friedvollen Demonstranten genau hinschauten, mit wem sie für ihre Grundrechte auf die Straße ziehen, meint Weinhold.
Ja, erstens glaube ich, dass wir uns nicht von irgendwelchen Rechtsradikalen oder Pöblern, wie auch immer, missbrauchen lassen dürfen. Ich werde von allen möglichen Menschen angesprochen, einschließlich meines Vermieters in Hamburg und Kunden, die ich aus Polen kenne, was denn bei uns los wäre. Und sofort werden alle Pirner in die rechtsradikale Ecke gesteckt, obwohl wir persönlich jeden Tag daran arbeiten. Das ist eigentlich die lebenswerteste Stadt, die man sich nur vorstellen kann.
Pirna liegt südlich von Dresden und gilt als Tor zur sächsischen Schweiz. Eine große Kreisstadt mit rund 40.000 Einwohnern, idyllisch an der Elbe gelegen und mit einem komplett intakten und perfekt sanierten Renaissance-Stadtkern. In den letzten 3 Jahren zählten die amtlichen Touristiker jeweils rund 150.000 Übernachtungen in den zahlreichen Hotels. Hinzu kommen viele weitere in kleinen Pensionen. Das örtliche Museum habe 40-50% auswärtige Gäste, die nahegelegenen Wagnerstätten in Graupa bis zu 80% Besucher aus ganz Deutschland und aller Welt, sagt Christian Schmidt-Doll, Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna.
Der Tourismus ist für Pirna eine ganz entscheidende Größe und wir müssen alles tun, dass dieser Tourismus wieder zu alter Stärke, in neuer Form, aber zu alter Stärke zurückfindet.
Denn schon ohne die Negativschlagzeilen der letzten Tage hat das Coronavirus die Pirnaer Unternehmer, Hoteliers und Gastronomen schwer getroffen. Mühevoll gestaltet sich der Neustart.
Und jetzt befinden wir uns in einer sehr empfindlichen Phase der Wiedereröffnung.
Auch die Buchungen in den Hotels, die seit dem 15. Mai wieder geöffnet haben, laufen nur schleppend, berichten Regina und Katja Riedl vom Romantikhotel Deutsches Haus in Pirna.
Naja, schwierig. Schwierig läuft's. Also es kommen Stornierungen immer noch. Es kommen aber auch wieder Buchungen, es hält sich die Waage. Wir arbeiten beide parallel, weil es einer alleine gar nicht mehr schafft, weil eben so viel geändert wird und hin und her.
Über Himmelfahrt und das lange Wochenende ist normalerweise Hochsaison und alles ausgebucht.
Himmelfahrt steppt der Bär.
Doch in diesem Jahr sind Mutter und Tochter voll beschäftigt mit zahllosen Umbuchungen und unerfreulichen Storno-Anrufen. Das habe nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit den gewaltvollen Übergriffen bei der letzten Anti-Corona-Demo, sagen beide.
Na, schlechtes Image für die Stadt Pirna. Pirna ist so eine wunderschöne Stadt und jetzt sind wir wieder in den Schlagzeilen.
Und die Anrufe, die hier bei uns im Hotel ankommen, die bekräftigen das natürlich auch. Also die Negativwirkung, die ist in Deutschland jetzt mittlerweile schon.
Und so wächst die Unruhe vor dem nächsten Mittwoch. Dieses Mal hat der Oberbürgermeister der Stadt selber eine Demonstration angemeldet. Klaus-Peter Hanke, parteilos, will das Heft des Handelns in der Hand behalten, sagt Rathaussprecher Thomas Gockel.
Um dort miteinander ins Gespräch zu kommen und den Dialog, der jetzt in dieser Form wieder möglich ist, wieder neu anzuschieben und zu sagen, lasst uns miteinander reden, friedlich und auf Augenhöhe.
Mit dabei sein wird dann auch Kerstin Kochan, Geschäftsführerin des kleinen Tom-Pauls-Theaters am Markt. Sie hat ebenfalls den offenen Brief an die gewaltbereiten Anti-Corona-Demonstranten unterzeichnet, um ein Zeichen zu setzen.
Wir sind so froh über jeden Gast, der wieder zu uns kommt. Es beginnt jetzt gerade, sich die Sächsische Schweiz wieder mit Touristen zu füllen, auf die wir angewiesen sind, wenn wir unseren Geschäften und unseren Tätigkeiten hier überleben wollen.
Besorgte Gastronomen und Hoteliers in Pirna. Alexandra Gerlach berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Nach den Nachrichten macht Campus und Karriere weiter. Und da geht es um Lehramtsstudierende in Niedersachsen, die in der Corona-Krise in den Schulen aushelfen. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen weiteren Nachmittag.